Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer digitalen Vorlesung Physikalische Chemie 1, jetzt zu deren vierter Lehreinheit mit dem Titel und Thema Das ideale Gas. Wir haben in unserer vorigen, also der dritten Lehreinheit, einen Einstieg in das Gebiet der chemischen Thermodynamik vollzogen und haben dabei zunächst einmal eine ganze Reihe Begriffe definiert. Ein ganz zentraler Begriff im Gebiet der chemischen Thermodynamik ist der Begriff des Systems. Und wir haben uns das Grundanliegen der chemischen Thermodynamik klargemacht, das darin besteht, Systeme zu beschreiben, im Idealfall quantitativ, in Form von Zustandsgleichungen. Das heißt, wir können zusammenfassen, das, was wir in der chemischen Thermodynamik tun wollen, ist Materie zu beschreiben, stoffliche Systeme zu beschreiben, quantitativ eben durch Zustandsgleichungen. Wir haben uns in unserer letzten Lehreinheit auch schon zwei Herangehensweisen an die chemische Thermodynamik vergegenwärtigt und haben die formelle chemische Thermodynamik von der statistischen Thermodynamik abgegrenzt. Insofern, als dass wir gesagt haben, im ersteren Ansatz legen wir kein konzeptuelles Modellbild zugrunde, das heißt insbesondere kein Teilchenbild, sondern gehen einfach von einer Beobachtung der Natur aus, bringen also experimentelle Befunde zusammen und erkennen dabei grundlegende Muster. Im zweiten Ansatz machen wir genau das Umgekehrte. Dort legen wir ein teilchenbasiertes Modellbild zugrunde und leiten auf dessen Basis a priori quantitative Zusammenhänge für das behandelte System her. Beide Ansätze können wir grundsätzlich auf alle möglichen Stoffzustände anwenden, was wir eben in der Thermodynamik tun. Das ist ja das Kernanliegen der Thermodynamik. Und dabei ist es naheliegend, dass wir uns zu Beginn erstmal unser Leben so einfach wie möglich machen. Das heißt, dass wir erstmal einfach anfangen. So einfach wie möglich. Das haben wir ja auch in unserer ersten Lehreinheit schon grundsätzlich festgelegt. Da haben wir ja gesagt, dass wir in der Naturwissenschaft grundsätzlich Modelle suchen und die sollen erstmal so einfach wie möglich sein. Wie könnten wir uns denn die einfachste Form von Materie vorstellen? Was wäre so das einfachste Modellbild, mit dem wir Materie beschreiben können? Nun ja, das wäre der Zustand des Gases, denn im Gas haben wir, im Gegensatz zur Flüssigkeit und erst recht im Gegensatz zum Festkörper, keinerlei Ordnung zwischen den Teilchen. Keine Nahordnung wie in einer Flüssigkeit und schon gar nicht eine Fernordnung wie in einem kristallinen Festkörper. Demgemäß füllt ein Gas jedes beliebige Volumen aus, das wir ihm zur Verfügung stellen. Und wir wollen jetzt als ersten Schritt in Richtung einer thermodynamischen Beschreibung solcher Systeme einen besonders einfachen Typus von Gassystem betrachten, nämlich das sogenannte ideale Gas. Im idealen Gas machen wir, wie das Wort schon nahelegt, einige idealisierende Annahmen. Konkret sind das zwei. Erstens nehmen wir an, dass die Teilchen nicht miteinander wechselwirken. Und zweitens nehmen wir an, dass die Teilchen auch kein Eigenvolumen haben, das heißt, dass sie punktförmig sind. Kurze Fußnote in diesem Kontext. Wir haben in unserer letzten Lehreinheit ja schon gesagt, dass Teilchenbewegung etwas mit Temperatur zu tun hat. Und haben das auch schon konkret aufgeschlüsselt in verschiedene Bewegungsmoden. Teilchentranslation, Teilchenrotation und Teilchenvibration. Die letzten beiden Arten der Teilchenbewegung sind nur möglich, wenn die Teilchenform das hergibt. Also konkret, wenn es mehratomige Teilchen sind, sodass wenigstens eine Schwingungsachse da ist, um die geschwungen werden kann. Oder um die auch rotiert werden kann. Aus dem idealisierenden und auch stark simplifizierenden Modellbild für das ideale Gas, das wir gerade skizziert haben, können wir schon ableiten, dass die Teilchenbewegung in diesem Materiezustand ausschließlich translatorischer Natur sein kann. Das Ziel dieser vierten Lehreinheit soll es sein, eine Zustandsgleichung für diesen idealen Materiezustand aufzustellen. Dazu verwenden wir eben jene zwei verschiedenen Vorgehensweisen, die wir in unserer ersten Lehreinheit kennengelernt hatten und auch gerade eben in der Einleitung nochmal skizziert hatten. Den formell-chemisch-thermodynamischen Ansatz, bei dem wir einfach nur von Beobachtungen der Natur ausgehen, diese Beobachtungen zusammentragen und schauen, ob sich das, ich sag mal salopp, auf einen gemeinsamen Nenner bringen lässt. Das tun wir in der ersten Hälfte dieser Lehreinheit. In der zweiten Hälfte dieser Lehreinheit stellen wir diesem Ansatz dann noch einen komplementären Ansatz an die Seite, nämlich einen statistisch-thermodynamischen Ansatz, bei dem wir von einem Modellbild a priori ausgehen und von den Eigenschaften der Einzelteilchen eine mathematische Beschreibung des Vielteilchensystems herzuleiten suchen. Das heißt, der erste Ansatz ist ein makroskopischer, während der zweite ein mikroskopischer ist. Legen wir mal los mit dem ersten Ansatz, in dem wir experimentelle Befunde zusammentragen wollen, die es so für Gassysteme gibt. Was gibt's denn da so alles? Na, da gibt's eine ganze Menge. Die reichen auch schon eine ganze Weile zurück. Das erste grundlegende wichtige Versuchsergebnis, das wir betrachten wollen, ist das Gesetz von Boyle und Mariotte. Das wurde unabhängig 1662 vom irischen Naturforscher Robert Boyle sowie 1676 vom französischen Naturforscher Edme Mariotte gefunden. Der Ire Robert Boyle hat gelebt und war aktiv in den 1600er Jahren, war übrigens ein tief religiöser Anglikaner, der die Auffassung vertrat, dass Wissenschaft und Glaube gar nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern miteinander in Einklang zu bringen sind. Und Edme Mariotte war französischer Physiker, übrigens geboren in Dijon, das ist eine Partnerstadt von Mainz, ne? War auch in den 1600er Jahren aktiv und hat sich mit vielerlei Dingen beschäftigt. Hat nicht nur das Gesetz von Boyle-Mariotte co-entdeckt sozusagen, sondern hat beispielsweise auch 1666 den blinden Fleck im Auge erkannt. Das nur so nebenbei zu den beiden Forschern, die hinter dem Gesetz von Boyle-Mariotte stecken. Ja, und was dieses Gesetz jetzt aussagt, ist, dass bei einem Gas das Produkt aus Druck und Volumen konstant ist. P mal V ist gleich konstant. Gleichung 24. Das heißt, wir können diese Gleichung auch umstellen und sagen, V ist beispielsweise proportional zu 1 durch P. Oder umgekehrt, P ist proportional zu 1 durch V. Oder noch eine andere Notation wäre, das Verhältnis der Drücke bei zwei Zuständen, P1 durch P2, verhält sich gerade umgekehrt wie das Verhältnis der zugehörigen Volumina, V2 durch V1. Wenn wir das grafisch darstellen, in einem VP-Diagramm, dann erhalten wir Hyperbeln, Abbildung 1,4. Die nennen wir Isothermen, weil jede dieser Kurven für eine fixe Temperatur gilt. Kurze Anmerkung dazu, Iso, das kommt aus dem Griechischen, bedeutet gleich. Thermion, das kommt auch aus dem Griechischen, hat was mit Temperatur zu tun. Isotherm heißt also Temperatur gleich. Wir können auch eine alternative Auftragung zu Abbildung 1.4 machen. Da tragen wir nicht V gegen P auf, sondern 1 durch V gegen P auf. Damit haben wir die Auftragung der Hyperbelform linearisiert. Dann erhalten wir für ein ideales Gas eine Ursprungsgerade. Kurzer Hinweis, in diesem Diagramm ist schon ein zweiter Graph eingezeichnet, eine blaue Kurve. Das ist eine Kurve, die eben eine Kurve ist, also keine Ursprungsgerade. Das heißt, die von der linearen Form abweicht. Das ist das, was wir für ein reales Gas messen werden, worin es sich auf Teilchenwechselwirkungen zurückführen lässt. Dazu kommen wir in unserer nächsten Lerneinheit noch im Detail. Obwohl wir hier eigentlich einen formell thermodynamischen Ansatz machen, indem wir eigentlich gar kein Teilchenbild brauchen, wollen wir nichtsdestotrotz hier und da dennoch eins heranziehen, weil es sehr illustrativ ist. So zum Beispiel an dieser Stelle jetzt. Wir können uns das Gesetz von Boyle-Mariotte ganz gut in einem Teilchenbild illustrieren. Nämlich halbieren wir in einem System das Volumen, dann verdoppelt sich ja die Teilchenzahldichte im System. Die Anzahl Teilchen bleibt ja gleich und wenn die sich dann das halbe Volumen teilen müssen, dann ist deren Teilchenzahldichte, oder wir können das auch Konzentration nennen, doppelt so hoch. Dann finden natürlich auch doppelt so viele Stöße auf die Gefäßwand statt. Und wir hatten in unserer letzten Lerneinheit schon kurz durchblicken lassen, dass Stöße auf die Gefäßwand und der dabei übertragene Impuls der Teilchen den Druck konstituieren. Wir werden in der zweiten Hälfte dieser jetzigen Lerneinheit genau dieses Bild dann noch ganz konkret mathematisieren. Aber bereits jetzt können wir vorwegnehmen, dass wir hieran schon halb quantitativ verstehen können, warum sich der Druck verdoppelt, wenn sich das Volumen halbiert. Oder allgemein gesagt, warum P und V invers proportional zueinander sind. Ein weiterer experimenteller Befund, der so ein gutes Jahrhundert später gefunden wurde, ist das Gesetz von Gay-Lussac, abgeleitet vom Franzosen Joseph-Louis Gay-Lussac, französischer Physiker und Chemiker, der in den 1700er und 1800er Jahren aktiv war. Der hat auch viele weitere Entdeckungen gemacht. Unter anderem ist er auf eine Größe gestoßen, auf die auch wir in unserer siebten Lehreinheit noch stoßen werden. Die Wärmekapazität von Gasen bei konstantem Druck und konstantem Volumen. Und er hat aus dem Unterschied dieser beiden Formen der Wärmekapazität bereits 1822 die allgemeine Gaskonstante, die haben wir in unserer letzten Lerneinheit schon kurz angesprochen und heute kommen wir dann nochmal gesondert auf sie, abgeleitet. Das Gesetz von Gay-Lussac, 1802 entdeckt, sagt aus, dass bei einem Gas Volumen und Temperatur proportional zueinander sind. Für den Fall konstanten Drucks. Gleichung 25. Auch das können wir wieder in einer anderen, alternativen Form ausdrücken, insofern als dass, wenn wir ein System bei zwei Zuständen, 1 und 2, betrachten, dann ist das Verhältnis der beiden Volumina, V1 zu V2, bei konstantem Druck, gleich dem Verhältnis der dabei vorliegenden Temperaturen, T1 zu T2. Wenn wir das grafisch visualisieren, dann bekommen wir eine Auftragung, wie sie uns in Abbildung 1.5 skizziert ist. Wir bekommen Geraden raus, die Isobaren genannt werden. Wieder benannt nach der griechischen Vorsilbe iso, gleich, und bar, ne, Druck. Isobar heißt also gleicher Druck. Das heißt, diese Linien in Abbildung 1.5 gelten jeweils für den gleichen Druck. Kurze Fußnote hier, Sie kennen den Begriff Isobaren sicherlich vom Wetterbericht. Dort markieren Isobaren auf der Wetterkarte Linien gleichen Luftdrucks. Dadurch lassen sich eben die Hoch- und Tiefdruckgebiete grafisch visualisieren. Und dieser jeweils fixe Druck, der nimmt nun von den unteren zu den oberen Geraden in Abbildung 1.5 ab. Das heißt, die Steigung der Geraden in dieser Abbildung wird steiler mit sinkendem Druck. Das Ausmaß der Volumenzunahme bei einer bestimmten Temperaturzunahme ist ausgeprägter, wenn der Druck geringer ist. Was uns auffällt in Abbildung 1.5 ist, dass alle Isobaren in einem Punkt zusammenlaufen, nämlich bei minus 273,15 Grad Celsius. Diesen Punkt, den haben wir in unserer vorigen Lehreinheit schon angesprochen, das ist der absolute Nullpunkt. Wir haben auch schon durchblicken lassen, was beim absoluten Nullpunkt los ist. Da sind die Teilchen überhaupt nicht mehr in Bewegung. Und was wir jetzt aus diesem Diagramm, Abbildung 1.5, sehen können, ist, dass das Volumen aller Systeme hier auf Null zusammenfällt. Daran sehen wir jetzt nochmal, dass dieser Punkt experimentell gar nicht zu realisieren ist. Im ungefähr selben Zeitraum, in den 1700er und 1800er Jahren, erkannte der italienische Chemiker und Physiker Amedeo Avogadro das nach ihm benannte Prinzip von Avogadro. Wir kennen diesen Namen übrigens auch schon aus unserer vorherigen Lerneinheit, in der wir die Avogadro-Konstante kennengelernt haben. Der hat also nun 1811 erkannt, dass bei gleicher Temperatur und gleichem Druck gleiche Volumina von Gasen dieselbe Anzahl Teilchen enthalten, unabhängig davon, welche Art von Gas es ist. Das heißt, das Volumen eines Gases ist proportional zur Stoffmenge der Teilchen. Gleichung 26. Das heißt, wenn wir das Volumen auf die Stoffmenge normieren, also das molare Volumen betrachten, dann sollte das bei P und T konstant für alle Gase identisch sein, falls die sich ideal verhalten. Schauen wir mal auf ein paar Beispielwerte. In Tabelle 1 sind uns einige gelistet für Normaltemperatur und Normaldruck, also 298 Kelvin und 10 hoch 5 Pascal. Der erste dort angegebene Wert ist der, der für ein ideales Gas vorausberechenbar ist, unter Vorwegnahme des Ziels der heutigen Lehreinheit, nämlich der idealen Gasgleichung. Und dahinter finden sich ein paar Werte, wie sie experimentell typischerweise gemessen werden. Und wir sehen, dass das tatsächlich ganz gut hinkommt. All diese Gase, die da gelistet sind, haben ein molares Volumen in der Nachbarschaft 24,8 Liter pro Mol. Damit haben wir nun einen Satz experimenteller Befunde für Zusammenhänge zwischen Zustandsgrößen idealer Gase zusammengetragen. Wir haben erkannt, P mal V ist konstant für T und N konstant, V durch T ist konstant für P und N konstant und V durch N ist konstant für T und P konstant. Naja, und wenn wir das jetzt mal alles zusammenbringen zu einer Gesamtgleichung, so folgt daraus, dass P mal V durch N mal T konstant ist. Gleichung 27. Das Verhältnis aus Druck mal Volumen durch Stoffmenge mal Temperatur ist eine Konstante. Und wenn wir dafür jetzt mal experimentell bestimmte Werte einsetzen, dann können wir den Wert dieser Konstante ermitteln. Dieser ergibt sich zu 8,314 Joule pro Mol pro Kelvin. Wir bezeichnen sie als universelle Gaskonstante. Wir können die Gleichung 27 auch noch ein bisschen umstellen. Dann nimmt sie die Form von Gleichung 28 an. P mal V ist gleich N mal R mal T. Das ist die berühmte, in der Literatur gemeinhin erwähnte Form der idealen Gasgleichung, also der Zustandsgleichung des idealen Gases. Wenn wir uns diese Gleichung mal so ein bisschen grundlegend physikalisch anschauen, was sehen wir denn da? Auf der linken Seite steht Druck mal Volumen. Druck, wissen wir ja, ist Kraft pro Fläche. Das heißt, was da links steht, ist Kraft pro Fläche mal Volumen. Und Volumen können wir auch schreiben als Fläche mal Länge oder Fläche mal Weg, wenn Sie so wollen. Das heißt, dann steht da Kraft pro Fläche mal Weg. Kürze ich die Fläche raus und es bleibt übrig Kraft mal Weg. Und was ist das? Das ist eine Arbeit. Wir hätten die gleiche Diskussion auch mit den physikalischen Einheiten führen können. Ne? Druck hat die Einheit Newton pro Quadratmeter, Volumen hat die Einheit Kubikmeter. Dann haben wir da also Newton pro Quadratmeter mal Kubikmeter, ergibt Newton mal Meter. Und das ist Joule, die Einheit einer Arbeit. Wir haben auf der linken Seite von Gleichung 28 also eine Arbeit stehen. Druck mal Volumen entspricht einer Arbeit, einer mechanischen Energie. Da das eine Gleichung ist, müssen wir auf der rechten Seite der Gleichung auch eine Energieform stehen haben, in der Einheit Newtonmeter oder Joule. Und da steht ja was mit T, mit Temperatur. Das heißt, was rechts steht, ist eine thermische Energie. Das heißt, die ideale Gasgleichung setzt uns zum allerersten Mal in Beziehung Arbeit und Wärme, mechanische Energie und thermische Energie. Und wir erinnern uns, das war eine Grundmotivation bei der Erarbeitung des Gebiets Thermodynamik, einen derartigen Zusammenhang zu finden. Die thermische Energie auf der rechten Seite von Gleichung 28 steckt konkret in dem Produkt R mal T drin. Das ist die thermische Energie pro Mol-Teilchen. Und wenn wir das dann noch mit N multiplizieren, also mit der Anzahl Mole, dann ergibt uns das Ausmaß thermischer Energie für ein konkretes betrachtetes System. R mal T ist also die thermische Energie von einem Mol-Teilchen. Ich finde das sehr wichtig und deswegen stelle ich das auch an dieser Stelle jetzt hier ganz explizit heraus. dass wir als Chemikerinnen und Chemiker den Zahlenwert von RT bei Raumtemperatur kennen und einschätzen können. Wie ist denn dieser Wert? Naja, erst die Gaskonstante, haben wir gerade gesagt, 8,314 Joule pro Mol pro Kelvin, also sagen wir mal grob 8 Joule pro Mol pro Kelvin. Und T, das ist die absolute Temperatur in Kelvin. Bei Raumtemperatur ist das eben die Normaltemperatur, 298,15 Kelvin, also sagen wir mal rund 300 Kelvin. Das heißt, da haben wir 8 mal 300 sind 2400 Joule pro Mol. Also wir können sagen 2,4 Kilojoule pro Mol. Von jetzt an und für alle Zeit vergessen Sie bitte niemals mehr diesen Wert. Warum? Weil dieser Wert sozusagen das Metamaß der Thermochemie ist. Wir argumentieren in der chemischen Thermodynamik andauernd mit Energiegrößen. Das werden Sie spätestens am Ende dieses Semesters gemerkt haben. Und nicht nur hier in unserem Semester, der PC1, ist das wichtig, sondern auch in allen weiteren Semestern, in allen chemischen Veranstaltungen. Beispielsweise in der organischen Chemie. Wenn Sie dort abschätzen wollen, ob eine bestimmte Reaktion, die Sie interessiert, thermodynamisch vorteilhaft ist, dann müssen Sie eine Energiebilanz aufstellen. Sie müssen also rechnen, wie viele Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen werden gespalten und wie viele werden geknüpft, salopp gesagt, ne, bei dieser Reaktion. Beschränkt sich natürlich nicht nur auf CC-Bindungen, aber die führe ich jetzt hier beispielhaft an, weil das die prominentesten in der organischen Chemie sind. Und dazu müssen wir wissen, was für eine Energie in so einer Bindung drin steckt. Und das sind bei einer Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung rund 350 Kilojoule pro Mol. Das ist so ein Wert, mit dem jonglieren wir in der Chemie ständig, also vor allem natürlich in der organischen Chemie, und rechnen damit. Aber oftmals wissen wir in der Chemie den gar nicht so einzuordnen. Uns fehlt so das Metamaß dafür sozusagen. Dazu ist es wichtig, den Wert RT bei Raumtemperatur zu kennen. Denn eben das ist das Metamaß der Thermochemie. Und dazu sind alle Energiewerte, mit denen wir argumentieren, in Bezug zu setzen. Wenn wir das jetzt mal für die 350 Kilojoule pro Mol einer Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung tun, dann sehen wir, das ist beinahe ein 150-faches dieses Wertes von RT bei Raumtemperatur. Das heißt, diese Bindung, die ist stabil, die ist zu. Da müssen wir große Energien von außen einbringen, um die zu spalten. Beispielsweise durch ganz ordentliches Aufheizen oder durch Einbringen aktivierender Spezies, beispielsweise in der radikalischen Chemie. Oder ganz elegant durch Einbringen elektromagnetischer Strahlungsenergie in der Photochemie. Oder auf eine andere Art, nicht minder elegant, durch Heranziehung von Metallkatalysatoren im Gebiet der metallorganischen Chemie. Kurz noch auf eine andere Art vergegenwärtigt und analogisiert, warum es wichtig ist, den Wert 2,5 Kilojoule pro Mol für RT bei Raumtemperatur zu kennen und einordnen zu können. Wir haben ja gerade schon gesagt, das ist so eine Art Metamaß der Thermochemie. Lassen Sie uns das mal wörtlich nehmen und uns das wie folgt analogisieren. Wenn uns jemand die Information gibt, dieses Haus da drüben ist 10 Meter hoch, dann ist diese Information wertlos für uns, wenn wir nicht wissen, was ein Meter ist. Wenn wir keine Ahnung haben, was ein Meter ist, dann haben wir keine Ahnung, ob 10 Meter jetzt hoch oder tief ist. Wenn wir aber wissen, was ein Meter ist, dann können wir einschätzen und einordnen, was für eine Höhe jetzt ein 10 Meter hohes Gebäude anschaulich hat. Genauso ist das mit dem Wert von RT bei Raumtemperatur. Damit können wir dann Energien einschätzen. Wir haben das ja gerade am Beispiel der CC-Bindung uns mal vergegenwärtigt. Ich habe ja hier und da schon anklingen lassen im Laufe dieser Vorlesung, dass mein eigenes Forschungsgebiet die physikalische Chemie der Polymere ist, also das Gebiet der weichen Materie. Dort haben wir es mit Wechselwirkungsenergien zu tun, die wesentlich schwächer sind als das, was so eine CC-Bindung hat. Die Wechselwirkungsenergien, die wir im Bereich der weichen Materie antreffen, sind nur im Bereich einiger weniger Vielfache von RT bei Raumtemperatur angesiedelt. Und das bedeutet, Systeme, in denen die Bausteine durch eben solche vergleichsweise schwachen Wechselwirkungsenergien zusammengehalten werden, zeigen ein sehr reichhaltiges Struktur- und Phasenverhalten und damit einhergehend reichhaltige Eigenschaftsprofile. Genau das ist die Basis für die Vielfalt komplexer, reversibel dynamisch konstituierter Strukturen für Funktionseinheiten in der Natur. Ein Bindungsmotiv, das in der Natur eine sehr große Rolle spielt, ist die Wasserstoffbrückenbindung. Die haben Energien so im Bereich, sagen wir mal, 5 bis 20 Kilojoule pro Mol, je nachdem, was es jetzt genau für eine Art von Wasserstoffbrückenbindung ist. Und jetzt können wir das auch quantitativ einordnen, indem wir es zu dem Wert von RT bei Raumtemperatur in Bezug setzen und sehen, das sind nur wirklich nur einige wenige Vielfache von RT bei Raumtemperatur. Damit lassen sich also Strukturen realisieren, die einerseits stabil genug sind, um zusammenzubleiben und damit assemblierte Einheiten zu realisieren, aber die andererseits auch labil genug sind, um diese Einheiten, wenn es mal nötig ist, auch wieder abzubauen. Das heißt, damit lassen sich in der Natur also Motive reversibel verbinden und wieder trennen. Paradebeispiel dafür ist die DNA-Doppelhelix. Die ist durch multiple, miteinander kooperierende Wasserstoffbrückenbindungen zu eben einer Doppelhelix verknüpft. Fußnote, eine weitere nicht-kovalente Wechselwirkungsart, die noch damit reinspielt, ist Pi-Stapelung der aromatischen Ringsysteme. Und diese Doppelstrangstruktur, die ist stabil genug, als dass die Stränge eben zusammengehalten werden. Aber es ist der Natur möglich, diesen Zusammenhalt mit vertretbaren Energieaufwänden auch wieder zu trennen, was ja immer dann nötig ist, wenn die DNA entweder abgelesen oder repliziert werden soll. Der universellen Gaskonstante, die wir gerade eben kennengelernt haben, sei hier noch eine weitere, sagen wir mal, Schwestergröße an die Seite gestellt. Das ist die Gaskonstante pro Teilchen, also R durch die Avogadro-Konstante, Gleichung 29. Daraus ergibt sich die sogenannte Boltzmann-Konstante, KB, mit dem Zahlenwert 1,38 mal 10 hoch minus 23 Joule pro Kelvin. Genauso wie RT eine Energieeinheit ist, ist auch KBT eine Energieeinheit, nämlich die thermische Energie jetzt nicht für ein Molteilchen, sondern für ein einzelnes Teilchen. Die ideale Gasgleichung sagt uns aus, dass das Produkt aus Druck und Volumen bei konstanter Temperatur und konstanter Teilchenzahl konstant ist. Das gilt aber nur bei geringen Drücken. Bei höheren Drücken, also bei höherer Teilchenzahldichte im System, treten Abweichungen von dieser Konstanz zutage. Das ist in Abbildung 1.6 grafisch dargestellt. Hier sehen wir eine Auftragung von dem Produkt P mal V als Funktion von P. Und wenn wir auf die ideale Gasgleichung 28 schauen, dann ist ja P mal V gerade die linke Seite dieser Gleichung. Also das P mal V ist jetzt sozusagen das Y in dieser Auftragung. Und auf der rechten Seite steht N mal R mal T. Da steht jetzt also kein P mehr drin. Das heißt, wenn wir jetzt das eben gerade genannte Y, P mal V, als Funktion von P auftragen wollen, dann ist das einfach unabhängig davon, gemäß dieser Gleichung, weil auf der rechten Seite eben nichts mit P steht, sondern einfach N mal R mal T, also was Konstantes. Das heißt, da steht sozusagen gleich, Y ist gleich konstant. Und wenn wir das auftragen, dann ist das eben eine Konstante, eine flache Linie. Beim Zahlenwert 2,5 Kilojoule pro Mol übrigens, wenn wir es für ein Molteilchen tun. Dem überlagert in Abbildung 1.6 ist eine Kurve für ein reales Gas. Und da sehen wir, dass es eben eine Kurve ist und keine flache Linie. Das heißt, wir haben hier Abweichungen vom idealen Verhalten. Bei geringen Drücken haben wir Abweichungen nach unten hin. Also da ist P mal V kleiner als das, was wir eigentlich gemäß idealer Gasgleichung erwarten würden. Kleiner als diese 2,4 Kilojoule pro Mol, während es bei hohen Drücken genau umgekehrt ist. Da haben wir Abweichungen ins Positive. Das heißt, da ist P mal V größer, als wie wir es fürs ideale Gas erwarten würden. Größer als die 2,4 Kilojoule pro Mol. Im linken Bereich, also bei geringen Drücken, nimmt überdies erstmal bei Druckzunahme das Produkt P mal V ab. Das heißt, diese Abweichung nach unten hin, die wird sogar größer mit zunehmendem P. Energetisch betrachtet können wir also sagen, dass das energetisch günstiger wird hier. Die Energie nimmt ab. Warum ist das so? Dafür können wir wieder ein Teilchenbild heranziehen, indem wir nun, weil es ja ein reales Gas ist, Wechselwirkungen zwischen den Teilchen in Betracht nehmen. Anziehende und abstoßende Wechselwirkungen. Offenbar ist es gemäß des in Abbildung 1.6 skizzierten experimentellen Befundes nun also so, dass bei geringen Drücken anziehende Wechselwirkungen dominieren, nach denen es vorteilhafter ist, die Teilchen zusammenzubringen, wenn der Druck erhöht wird. Später dann bei viel höheren Drücken, also bei zu hohen Drücken sozusagen, übernehmen dann im Gegenteil abstoßende Wechselwirkungen die Regie, nach denen es schlecht ist, die Teilchen zu eng zusammenzubringen, wonach demgemäß die Energie dann steigt bei Druckerhöhung. Es gibt dann einen Punkt, wo diese reale Gaskurve die flache Linie des idealen Gases schneidet. Das heißt, wo die Werte von P mal V als Funktion von P gleich sind. Diesen Zustand bezeichnen wir als quasi- oder pseudo-ideal. Hier verhält sich das reale Gas wie ein ideales Gas. Das tut es nicht deshalb, weil es in ihm keine Wechselwirkungen gibt, sondern das tut es vielmehr deshalb, weil es zwar Wechselwirkungen gibt, diese aber nun in Balance sind. Anziehende und abstoßende Wechselwirkungen halten sich die Waage. Kurze Fußnote hierbei zum Begriff. Wir nennen ein Gas oder generell ein System ideal, wenn es frei von Wechselwirkungen ist. Pseudo- oder quasi-ideal, wenn es zwar nicht frei von Wechselwirkungen ist, aber wenn sich die Wechselwirkungen in ihm nicht äußern, weil sie in Waage sind. Wir können die ideale Gasgleichung, Nummer 28, nach jeder der in ihr vorkommenden Variablen umstellen. Also wir können sie beispielsweise nach P umstellen, dann steht da P ist gleich N mal R mal T durch V. Oder wir können sie nach V umstellen, dann steht da V ist gleich N mal R mal T durch P. Ja, und so können wir es jetzt auch noch nach N und nach P umstellen, wenn wir wollen. Jede dieser umgestellten Formen der Gleichung gibt uns jetzt also die Abhängigkeit der dann einen Variable auf der linken Seite von den anderen Variablen auf der rechten Seite an. Das ist in Abbildung 1.7 in einem 3D-Diagramm dargestellt. Eigentlich müsste das ja eine 4D-Auftragung sein, weil es ja vier Variablen sind, P, V, N und T. In der Auftragung gemäß Abbildung 1.7, da lassen wir mal die Variable N konstant, die setzen wir einfach gleich ein Mol. Dann haben wir nur noch drei Variablen und die können wir illustrativ noch grafisch darstellen. Ebenso wie es in der Abbildung 1.7 gezeigt ist. In dieser dreidimensionalen Hyperfläche können wir uns jetzt einzelne Abschnitte anschauen, in der wir jeweils eine dieser drei Variablen konstant halten. Da finden wir dann, die V ist proportional zu T, isobare, die wir vorhin schon diskutiert haben, oder die P ist proportional zu 1 durch V isotherme, die wir ebenfalls vorhin schon angesprochen haben. Und was wir da auch finden, sind Linien, die uns einen proportionalen Zusammenhang zwischen P und T darstellen. Den haben wir vorhin jetzt nicht eigens angesprochen, der ergibt sich aber natürlich aus der idealen Gasgleichung ebenfalls. Diese Linien nennen wir Isochoren, nach der gleichen Grundnomenklatur, wie wir das vorhin angesprochen haben. Iso, griechisch gleich, Chor hier jetzt Volumen. Isochor sind also Abschnitte gleichen Volumens, bei denen sich P proportional zu T verhält. In dieser Form der idealen Gasgleichung, wo sie nach einer der Variablen umgestellt ist, ist sie eine Zustandsfunktion. Das mathematische Kriterium, das eine Zustandsfunktion erfüllen muss, ist der Satz von Schwarz. Und ich lege Ihnen nahe, prüfen Sie das doch mal für das ideale Gasgesetz nach. Nehmen Sie sich mal eine Form des idealen Gasgesetzes, das nach einer Sie jetzt interessierenden Variable umgestellt ist. Also beispielsweise eine nach P umgestellte Form der Gasgleichung. P ist gleich nRT durch V. Und jetzt nehmen wir mal vereinfachend N gleich 1 Mol an, dann sind es weniger Variablen, die wir da handhaben müssen. Dann wäre P eine Funktion von T und V. Und jetzt leiten Sie den Ausdruck doch mal erst nach T und dann nach V ab und dann mal umgekehrt erst nach V ab und dann nach T ab. Und schauen Sie mal, ob da beide Male dasselbe rauskommt. Ob also der Satz von Schwarz gilt für diese Form der Gleichung. Dasselbe Schema können Sie jetzt für jede andere umgestellte Form der idealen Gasgleichung ebenso durchführen. Was Sie dabei sehen werden ist, da kommt jedes Mal dasselbe raus. Das heißt, der Satz von Schwarz gilt für alle Formen der idealen Gasgleichung, wo sie nach einer Variable umgestellt ist. Und demnach lassen sich all diese Formen auch als totales Differential darstellen. Es sind also allesamt Zustandsfunktionen. Bis hierher haben wir eigentlich stillschweigend angenommen, dass unser Gas ein Reinstoff ist. Das muss natürlich nicht so sein. In der Chemie haben wir es ja ziemlich oft mit Stoffmischungen zu tun. Das ist ja eine Grundvoraussetzung für viele chemische Reaktionen auch. Ne? Schon die uns umgebende Luft ist ein Mehrstoffsystem im Gaszustand. Aus ziemlich vielen Komponenten sogar. Maßgeblich Stickstoff und Sauerstoff, aber auch eine ganze Menge Spurengase, von denen eins in den letzten 200 Jahren leider menschengemacht stark in der Konzentration zugenommen hat. Wie können wir solche Gasmischungen beschreiben? Dazu ist ein weiteres Konzept notwendig, das wir jetzt einführen wollen, das Konzept der Partialdrücke. Wir betrachten ein Gemisch zunächst mal aus zwei idealen Gasen, die nennen wir A und B, und die seien vorhanden in den Stoffmengen Na und Nb. Wenn diese Gase sich ideal verhalten, dann haben sie ja keine Wechselwirkungen, das heißt, sie verhalten sich völlig unabhängig voneinander, und dann können wir auf Grundlage dieser Prämisse sogenannte Partialdrücke einführen, nach dem idealen Gasgesetz, wie das in Gleichung 30 hingeschrieben ist. Der Partialdruck der Komponente A ist einfach das ideale Gasgesetz, formuliert nur für Komponente A. Das heißt, statt einfach N steht da Na. Genauso ist der Partialdruck von Komponente B das ideale Gasgesetz, formuliert nur für Komponente B. Das heißt, statt einfach N steht da Nb. Das heißt, was uns der Partialdruck anschaulich ausdrückt, ist der Druck, der im System herrschen würde, wenn Komponente A respektive B dieses für sich ganz allein hätte. Partialdrücke sind in einem Mehrstoffsystem aneinander gekoppelt. Hier gilt das Gesetz von Dalton. Dalton, den kennen wir schon. Wir haben schon mehrfach das Daltonsche Atommodell angesprochen. John Dalton, englischer Naturforscher und Lehrer übrigens, war in den 1700er und 1800er Jahren aktiv und hat erkannt, dass die Partialdrücke in einem Mehrstoffsystem im Gaszustand additiv sind. Das heißt, dass die Summe aller Partialdrücke den Gesamtdruck ergibt. Das können wir auch in einer anderen Form ausdrücken. Das bedeutet nämlich, dass der Partialdruck einer Komponente I im System deren Stoffmengenanteil am Gesamtdruck entspricht. Das ist in Gleichung 31 ausgedrückt. Stoffmengenanteil oder auch Molenbruch ist dabei, wie der Name sagt, der Anteil der Stoffmenge dieser Spezies an der Gesamtstoffmenge im System. Also für den Stoff A beispielsweise die Menge des Stoffes A durch die Gesamtmenge aller Stoffe. Das bedeutet, der Partialdruck von A ist eben jener Molenbruch von A, Na durch N gesamt, mal Gesamtdruck. Abbildung 1.8 visualisiert uns das. Da sehen wir erstmal in einer Skizze, wie der Gesamtdruck in einem System, das jetzt zwei Komponenten enthält, A und B, sich aus den beiden zugehörigen Partialdrücken, PA und PB, zusammensetzt. Und das ist uns da illustriert, gemäß des Daltonschen Atommodells, indem wir die Atome als Kugeln annehmen, hier weiße Kugeln und schwarze Kugeln, die zusammen im System vorliegen und damit zusammen den Gesamtdruck ergeben, welcher sich aufteilen lässt, konzeptuell auf einen Anteil, der von A herrührt und einen Anteil, der von B herrührt. Da sehen wir übrigens jetzt auch nochmal anschaulich, was diese Anteile PA und PB sind. Das sind die Drücke, die im System vorliegen würden, wenn jetzt nur A, also nur die schwarzen Kugeln, oder nur B, also nur die weißen Kugeln, allein im System wären. Demnach sind diese Partialdrücke additiv und ergeben zusammen den Gesamtdruck. Das ist im ganz rechten Teil von Abbildung 1.8 quantisiert. Der Gesamtdruck ergibt sich als Summe der Partialdrücke und die wiederum ergeben sich aus den Stoffmengenanteilen mal eben den Gesamtdruck. Das sind die zwei Geraden, die da ganz rechts in Abbildung 1.8 dargestellt sind. Wir haben damit unsere erste Perspektive auf das ideale Gas abgeschlossen. Was wir dabei gemacht haben, war ein Kontinuumsansatz. Wir haben eine makroskopisch-phänomenologische Beschreibung des idealen Gaszustands vollzogen, indem wir experimentelle Resultate, die aus makroskopischer Perspektive erzielt wurden, miteinander in Bezug gebracht haben zur idealen Gasgleichung. Wir haben dem hin und wieder auch schon ein Teilchenbild an die Seite gestellt, einfach um uns die Befunde in einem Modellbild zu illustrieren. Das hatte dabei aber nicht den Sinn, dass wir daraus quantitativ etwas hergeleitet haben, sondern damit haben wir uns die makroskopischen Befunde eben, wie gerade gesagt, einfach auf Teilchenebene illustriert. Was wir in diesem Ansatz also insgesamt getan haben, ist, wir haben sozusagen von oben nach unten geschaut, aus der makroskopischen in die mikroskopische Welt, vom Großen ins Kleine sozusagen. Lassen Sie uns dieser Perspektive jetzt eine Komplementärperspektive an die Seite stellen, in der wir genau das Umgekehrte tun und von unten nach oben blicken. Aus der Mikrowelt kommend eine statistisch-mechanische Beschreibung vornehmen, das heißt also jetzt keinen Kontinuumsansatz, sondern einen partikulären Ansatz verfolgen und von den Eigenschaften der Einzelteilchen ausgehen, um daraus ins Makroskopische gehend eben solche makroskopischen Größen abzuleiten. Was wir jetzt also tun, ist explizit ein Teilchenbild heranzuziehen und auf dessen Basis mathematische Formulierungen zu erreichen. Der theoretische Rahmen, in dem wir uns jetzt bewegen, nennt sich kinetische Gastheorie. Diese Theorie basiert im Wesentlichen auf vier Annahmen. Wir nehmen an, das Gas besteht aus Teilchen mit einer Masse m, einem Durchmesser d und die bewegen sich mit einer Geschwindigkeit v. Wichtig, diese Größe ist ein Vektor, sie hat also eine Richtung. Und diese Geschwindigkeit nimmt mit steigender Temperatur zu. Die Teilchen sind in stetiger, zufälliger, ungerichteter Bewegung, also thermischer Bewegung, treffen dabei auch ständig hin und wieder aufeinander und natürlich treffen sie auch hin und wieder auf die Gefäß- oder Systemwand. Das alles findet jeweils in Form elastischer Stöße statt. Das heißt, wenn die Teilchen aufeinander oder auf die Wand treffen, dann prallen sie in Form elastischer Stöße ab. In Abbildung 1.9a ist es visualisiert. Im Gaszustand legen wir zugrunde, dass die Strecke, die jedes Teilchen bis zum nächsten Stoß zurücklegen muss, viel größer ist als die Größe der Teilchen. Wenn das nicht so ist, also wenn die Wegstrecke zwischen zwei Stößen in vergleichbaren Dimensionen liegt wie die Teilchengröße, dann nennen wir diesen Zustand Flüssigkeit. In unserem idealen Gas, das wir hier jetzt modellieren, haben die Teilchen außer solcher elastischer Stöße keinerlei Wechselwirkungen. Was wir jetzt tun wollen, ist ausgehend von diesem einfachen Modellbild den Druck des Gases mathematisch quantitativ abzuschätzen. Dazu betrachten wir die Stöße der Gasteilchen auf die Systemwand. Wir haben ja schon an zwei, drei Stellen vorher anklingen lassen, dass eine Schlüsselgröße nun für die Abschätzung des Drucks, den die Teilchen auf die Systemwand ausüben, der auf eben jene Wand übertragene Impuls beim Stoß von Teilchen auf die Wand ist. Der hat was mit dem Druck zu tun. Und den versuchen wir jetzt abzuschätzen. Was wir dazu wissen müssen ist, wie viele Teilchen stoßen denn pro Zeiteinheit auf die Wand? Dazu betrachten wir die Wand mit der Fläche A und machen uns klar, im Zeitintervall Delta T kann jedes Teilchen auf diese Fläche treffen, wenn es einen Geschwindigkeitsvektor hat, der eine Richtungskomponente in Richtung der Wand aufweist, die hinreichend hoch ist, sodass das Teilchen eben im Zeitintervall Delta T diese Wegstrecke zurücklegen kann. Das ist in Gleichung 32 bilanziert. Die Impulsübertragung eines Teilchens auf die Gefäßwand ist m mal Geschwindigkeit, wobei mit Geschwindigkeit jetzt die auf die Wand gerichtete x-Komponente des Geschwindigkeitsvektors gemeint ist. Und wichtig, wir müssen auch noch einen Faktor 2 davor schreiben, denn die Teilchen machen ja elastische Stöße. Vor dem Stoß bringen sie einen Impuls plus m mal vx mit. Nach dem Stoß ist der Impuls gerade eben minus m mal vx. Das heißt, die absolute Impulsänderung, Betrag Delta P, ist 2 mal mvx. Gleichung 33. Und wenn wir jetzt Gleichung 32 und Gleichung 33 zusammennehmen, dann bekommen wir damit die gesamte Impulsänderung aller stoßenden Teilchen. Gleichung 33 war die Impulsübertragung auf die Wand von einem Teilchen. 32 war die Anzahl Teilchen, die auf die Wand mit der Fläche A in der Zeit Delta T treffen. Und das eine mal das andere ist dann die gesamte Impulsänderung all dieser stoßenden Teilchen auf diese Wandfläche in dem Zeitintervall Delta T. Gleichung 34. Vom Impuls kommen wir auf die Kraft. In der Physik ist das so definiert, dass Kraft die zeitliche Ableitung des Impulses ist. Übrigens, kurze Fußnote in diesem Kontext. Was wir daran erkennen ist, dass die Formel F ist gleich Masse mal Beschleunigung, F gleich M mal A, die wir eigentlich immer benutzen für die Kraft, eigentlich eine Näherung ist. Das stimmt eigentlich nicht so ganz. Was die Kraft eigentlich ist, ist vielmehr die Ableitung des Impulses. Impuls ist M mal V und die Ableitung davon nach T ist also D von M mal V nach dt. Das müssen wir nach der Kettenregel ableiten. Und das ist dann dm nach dt mal v plus m mal dv nach dt. Letzteres ist das berühmte m mal a. Aber davor steht eben noch der erste Summand, dm nach dt mal v. Der ist oft gleich 0, weil dm nach dt oft gleich 0 ist. Bei eigentlich allen makroskopischen Systemen ändert sich nicht die Masse mit der Geschwindigkeit. Und demgemäß ist diese Ableitung gleich 0 und damit dieser erste Summand 0. Und dann ist in der Tat f gleich m mal a. Aber es gibt Systeme, wo das nicht so ist. Mikroskopische Systeme. Bei Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit. Wenn wir es mit solchen Systemen zu tun haben, also sprich, wenn wir uns im Gebiet der Atomphysik, also im Gebiet der Quantenmechanik bewegen, dann ist diese Näherung nicht mehr haltbar, weil dann dm nach dt einen endlichen Wert hat, den wir nicht einfach gleich 0 setzen dürfen. Im Bereich der klassischen Newtonschen Mechanik ist aber die Ingenieursnäherung f gleich m mal a sehr solide. Wir nutzen jetzt die präzise Definition der Kraft, also Kraft ist zeitliche Ableitung des Impulses, und leiten Gleichung 34, die ja den Impuls ausdrückt, nach der Zeit ab. Dadurch verschwindet dann einfach das Delta T in dieser Gleichung. Und aus dieser Gleichung leiten wir uns den Druck her. Druck ist in der Physik nichts anderes als Kraft pro Fläche. Das heißt, wir nehmen jetzt die Kraft, Gleichung 35, und normieren die auf die Fläche. Das bedeutet, dass einfach das A aus dieser Gleichung verschwindet. Und haben dann den Druck da stehen. Druck ist einfach gleich Teilchenmasse mal Teilchenanzahl durch Volumen, also sprich Teilchenmengenkonzentration, mal x-Komponente des Geschwindigkeitsvektors zum Quadrat, der dann kein Vektor ist durch das dabei entstehende Skalarprodukt. Jetzt haben wir nur eine kleine Herausforderung. Die Teilchen in unserem Ensemble haben verschiedene Geschwindigkeiten. Die sind nicht alle gleich schnell. Wir haben es mit einer Geschwindigkeitsverteilung zu tun. Das heißt, womit wir jetzt weiterrechnen müssen, ist der Mittelwert dieser Verteilung. Aber Achtung, wir haben vorhin gesagt, die Geschwindigkeit ist eine vektorielle Größe. Wenn wir jetzt einfach den Mittelwert dieser vektoriellen Verteilung berechnen, dann wäre der 0. Denn wir finden zu jedem Vektor in diesem Ensemble einen genau entgegengesetzten, der also genau den gleichen Betrag hat, aber genau die entgegengesetzte Richtung. Und diese ganzen Vektorpaare, die mitteln sich dann alle zu 0, sodass der Gesamtmittelwert des Vektorensembles einfach eine große 0 ist. Wofür wir uns hier jetzt eigentlich interessieren, ist gar nicht so sehr die Richtung der Vektoren, sondern eigentlich eher deren Absolutwert. Und um jetzt die Richtungsabhängigkeit loszuwerden, rechnen wir nicht mit dem Mittelwert des Vektors selbst, sondern mit dem Mittelwert des Quadrats des Vektors. Dann haben wir die mittlere quadratische Geschwindigkeit. Und damit wir am Ende wieder eine lineare Größe rausbekommen, mit linearen physikalischen Einheiten auch, ziehen wir da dann wieder die Wurzel draus. Das heißt, wir nehmen die Wurzel des Mittelwerts des Quadrats. Im Englischen werden solche Werte als root mean square bezeichnet. The root of the mean of a square. Was wir da machen, ist die Wurzel root eines Mittelwerts mean eines Quadrats, square. In unserem System, das wir hier jetzt betrachten, gibt es keine Vorzugsrichtung. Die Richtungen x, y und z sind gleichwertig. Das heißt, der quadratische Mittelwert der Geschwindigkeit in x, in y und in z-Richtung ist derselbe. Das bedeutet, die mittlere quadratische Geschwindigkeit können wir auch ansetzen als dreimal der Mittelwert der x-Komponente oder dreimal der Mittelwert der y- bzw. dreimal der Mittelwert der z-Komponente. Wenn wir diese Identität umstellen, können wir also sagen, der Quadratmittelwert der Geschwindigkeits-x-Komponente ist ein Drittel des gesamten Mittelwerts, v-Quadrat. Das drückt uns Gleichung 38 aus. Und wenn wir das jetzt einsetzen in Gleichung 36 für das vx-Quadrat, dann erhalten wir daraus p mal v ist gleich ein Drittel mal m mal n mal v-Quadrat. Dieser Ausdruck ist konstant für feste Temperaturen, feste Teilchenanzahl. Was da also jetzt steht, ist im Grunde p mal v ist gleich konstant. Das ist nichts anderes als das Gesetz von Boyle und Mariotte, das wir jetzt aus a priori Annahmen auf Grundlage eines Teilchenmodellbildes hergeleitet haben. Erstmalig schaffte das Daniel Bernoulli im Jahr 1738. Wir haben an vorigen Stellen in unserer Vorlesung schon hier und da anklingen lassen, dass die thermische Energie in einem Teilchenensemble auf verschiedene Freiheitsgrade verteilt ist. Teilchen können grundsätzlich Translationsbewegung ausführen in der X-, Y- und Z-Richtung und, so es ihnen aufgrund ihres Aufbaus möglich ist, also aufgrund ihrer Form und Gestalt, können sie auch Rotations- und Schwingungsbewegungen ausführen. Das geht natürlich dann nur bei mehratomigen Molekülen. Je mehr Achsen die haben, entlang derer Schwingungen stattfinden können und um derselben Rotationen stattfinden können, umso mehr Vibrations- und Rotationsfreiheitsgrade haben die Moleküle. Die thermische Energie verteilt sich jetzt gleichmäßig auf all diese Freiheitsgrade. Wenn wir die Temperatur erhöhen, so wird die damit in das System eingebrachte thermische Energie zu gleichen Teilen auf diese Freiheitsgrade verteilt. Das ist Gegenstand des Energiegleichverteilungssatzes, der uns aussagt, es entfällt ein Energieinkrement von 1/2 kBT auf jeden Freiheitsgrad. Im idealen Gas, wie wir es hier modellieren, gibt es nur Translationsbewegung in drei Richtungen. Das heißt, die Translationsenergie ist 3-mal dieses 1/2 kBT, also 3/2 kBT pro Teilchen. Ferner gilt, wie in der klassischen Physik, dass die Translationsenergie einfach 1/2 mV² ist. Das ist die kinetische Energie der Teilchen. Beides muss gleich sein. Das bedeutet, wir können das gleichsetzen und umformen und daraus ableiten, Gleichung 39, m/v² ist gleich 3 kBT. Und das können wir umstellen unter Heranziehung von Gleichung 38 zu p/v ist gleich n/kBT. Das ist wieder die ideale Gasgleichung. Jetzt in einer Formulierung pro Teilchen anstatt pro Molteilchen, wie wir sie im ersten Teil dieser Vorlesung gefunden hatten. Wieder steht auf der linken Seite eine mechanische Energie und auf der rechten Seite eine thermische Energie. Was wir damit also erreicht haben, ist eine Herleitung des idealen Gasgesetzes. Jetzt nicht durch Zusammenbringen makroskopisch erzielter experimenteller Befunde, sondern aus einem mikroskopischen teilchenbasierten Modellbild, aufgrund von a priori Annahmen und Mathematisierung derselben. Kurze Fußnote, wir können die zuletzt durchgeführte Rechnung auch anders dazu verwenden, um den Energiegleichverteilungssatz herzuleiten. Also wir haben den jetzt ja benutzt, um das ideale Gasgesetz zu finden. Viele Lehrbücher machen das umgekehrt. Die benutzen das ideale Gasgesetz, um den Energiegleichverteilungssatz zu finden. Nochmal kurz eingehend auf die ideale Gasgleichung, die wir gerade eben nochmal hergeleitet haben. Dort steht auf der linken Seite, wie gesagt, eine mechanische Energie, Arbeit, während auf der rechten Seite eine thermische Energie steht, Wärme. Nochmals können wir dazu also festlegen, dass diese zwei sehr grundlegenden Prozessgrößen hier in einen Bezug zueinander gebracht sind. Was wir hier stehen haben, ist auf der linken Seite eine Prozessgröße, die in einem System gerichtete, koordinierte Vielteilchenbewegung erzeugt. Auf der rechten Seite steht dagegen eine Prozessgröße, die in einem System ungerichtete, chaotische Vielteilchenbewegung erzeugt. Der erste, der das erkannt hat, war Thomson, der spätere Lord Kelvin, nachdem die Kelvin-Temperaturskala benannt ist. Im 18. Jahrhundert, in dem viele der Gesetzmäßigkeiten erkannt wurden, die wir heute diskutiert haben, herrschte noch ein anderes Bild von Wärme vor. Wärme stellten sich die Forschenden damals als einen unsichtbaren Stoff vor, das sogenannte Kalorikum. Die Vorstellung war, dass dieser unsichtbare Stoff beispielsweise von einem Körper zum anderen fließen kann und dass dieses Phänomen dann die Wärmeleitung erklärt. Dabei gibt es aber ein Problem. Wir haben ja schon mal in unserer allerersten Lehreinheit die Frage diskutiert, was ist eine gute wissenschaftliche Theorie? Naja, das ist ein möglichst einfaches Modellbild, das uns viele Befunde erklärt. Sobald ein Befund auftaucht, der nicht damit zu erklären ist oder gar im Widerspruch dazu steht, ist die Theorie falsifiziert. Während nun die Annahme des unsichtbaren Stoffes Kalorikum durchaus die Wärmeleitung von einem Körper zum anderen erklären kann, kann sie nicht die Entstehung von Wärme, beispielsweise durch Reibung, erklären. Thomson, der spätere Lord Kelvin, sowie auch Clausius erkannten dies und haben daher der Wärme eine andere Bedeutung zugeschrieben. Sie haben Wärme mit Teilchenbewegung assoziiert. Arbeit und Wärme haben also mit verschiedenen Arten der Teilchenbewegung zu tun. Arbeit hat mit gerichteter, koordinierter Teilchenbewegung zu tun, Wärme hingegen mit ungerichteter, chaotischer Teilchenbewegung. Beides kann ineinander umgewandelt werden, allerdings nur mit endlichem Wirkungsgrad. Für jedes einzelne Teilchen in unserem Ensemble ändert sich dabei aber zunächst nichts. Nur für den Teilchenverbund ändert sich etwas. Nämlich eben genau, dass koordinierte und unkoordinierte Teilchenbewegung ineinander überführt werden. Ein berühmtes Experiment dazu geht auf James Prescott Joule zurück. Das ist der, nach dem die Energieeinheit Joule benannt ist. Seines Zeichens war er Bierbrauer und im Jahr 1843 führte er ein bahnbrechendes Experiment aus. Zur Bestimmung des sogenannten mechanischen Wärmeäquivalents. Er stellte fest, dass Wasser eine definierte, reproduzierbare Temperaturzunahme aufweist, wenn es mit einer bestimmten, definierten mechanischen Rührkraft gerührt wird. Die Erklärung im Teilchenbild dafür ist, Rühren bringt durch den Rührer zunächst einmal eine gerichtete Teilchenbewegung, also Arbeit, in das System ein, die sich dann aber schnell durch Stöße der Teilchen untereinander randomisiert und dadurch zu ungerichteter Teilchenbewegung wird, also zu einer Temperaturerhöhung führt. Kurz noch zur Abrundung des Bildes der kinetischen Gastheorie. Wir haben vor ein paar Minuten erwähnt, dass wir es mit einer Geschwindigkeitsverteilung der Gasteilchen im System zu tun haben. Und wir haben einen Mittelwert davon diskutiert. Diese Formalismen sind Ihnen nochmal genau aufgeschrieben in Gleichung 40 und 41. Gleichung 40 zeigt Ihnen eine Formel für die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen an. Was wir dabei sehen ist, die mittlere Geschwindigkeit steigt proportional zur Wurzel aus der Temperatur. Das heißt, der Quadratwert der mittleren Geschwindigkeit nimmt linear mit der Temperatur zu. Daran können wir jetzt auch erkennen übrigens, dass Temperatur etwas mit kinetischer Energie der Teilchen zu tun hat. Kinetische Energie ist ja klassisch in der Physik als 1/2 m mal V² definiert. Und hier sehen wir jetzt eben, dass V² proportional zu T ist. Also dass dieses 1/2 m mal V² direkt etwas mit T zu tun haben scheint. Gleichsam ist die mittlere Geschwindigkeit proportional zur Wurzel aus der inversen Masse der Teilchen. Das heißt wiederum ist der Quadratwert der mittleren Geschwindigkeit proportional zu diesem Ausdruck ohne die Wurzel, also zur inversen Masse. Das können wir qualitativ gut verstehen. Je schwerer die Teilchen sind, umso träger bewegen sie sich und umso geringer ist eben der Geschwindigkeitsmittelwert. Wenn wir das mal für konkrete Gase ausrechnen, was kommen da so für Zahlenwerte raus? Beispielsweise für CO2 bei Raumtemperatur, also 298 Kelvin, kommt eine mittlere Geschwindigkeit raus von 411 Meter pro Sekunde. Für Stickstoff sind es 515 Meter pro Sekunde. Das sind Zahlenwerte, die sinnvoll sind. Wenn wir das mal vergleichen mit der Schallgeschwindigkeit in Luft, die ist 350 Meter pro Sekunde, dann sehen wir, dass das so in derselben Größenordnung liegt. Und das ergibt ja auch Sinn, denn Schall ist ja nichts anderes als die Ausbreitung von Druckwellen in einem Medium, hier in Luft. Und das geschieht über Teilchenbewegung und Stöße. Moment, mögen einige von Ihnen jetzt denken. Wenn die Teilchen sich so schnell bewegen, wieso riechen wir dann Gerüche nicht instantan? Wieso merken wir nicht sofort, dass unsere Füße stinken sozusagen? Der Grund ist, weil es viele Stöße zwischen den Teilchen auf dieser Wegstrecke gibt. Dadurch ändern die Teilchen ständig ihre Richtung und so dauert es dann doch relativ lange, bis die Geruchsmoleküle sozusagen unsere Nase erreichen. Die Geschwindigkeitsverteilung, aus der dieser Mittelwert resultiert, ist in Gleichung 41 gegeben und in Abbildung 1.10 grafisch dargestellt. Was wir sehen ist, das ist eine asymmetrische, also eine schiefe Verteilungsfunktion, deren Mittelwert dadurch ein Stück rechts vom Maximum liegt. Bei Erhöhung der Temperatur wird die Verteilungskurve breiter und flacher. Sie ist dann also weniger stark um eine bestimmte Geschwindigkeit herum konzentriert, sondern alle Geschwindigkeiten werden gleichmäßiger besetzt. Wichtig, Erhöhung der Temperatur verschiebt jetzt also nicht einfach nur die ganze Kurve nach rechts, sondern schmiert sie insgesamt breiter. Das heißt, bei höherer Temperatur sind die Teilchen nicht alle um den gleichen Faktor schneller, sondern sie weisen eine breitere Geschwindigkeitsverteilung auf. Das heißt, es gibt dann mehr sehr schnelle Teilchen im Ensemble, aber immer noch auch langsame Teilchen im Ensemble, bei insgesamt gleichmäßigerer Population der verschiedenen Geschwindigkeitszustände. Das ist ein Prinzip, das wir oft in der physikalischen Chemie antreffen. Dasselbe Prinzip liegt auch der sogenannten Boltzmann-Verteilung zugrunde. Eine der fundamentalsten Verteilungsfunktionen der ganzen statistischen Physik. Wofür das auch wichtig sein wird, ist später im Kapitel Reaktionskinetik, wenn wir uns für die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit interessieren. Wir können jetzt schon einen Ausblick in diese Richtung werfen. Bei höherer Temperatur befinden sich mehr Teilchen in höheren Geschwindigkeitszuständen, also in höheren Zuständen der kinetischen Energie. Das heißt, dann haben wir mehr Teilchen in unserem Ensemble, die eine höhere Energie haben, als mindestens notwendig ist, um einen reaktiven Stoß einzugehen. Das heißt, je höher die Temperatur ist, umso mehr Teilchen unseres Ensembles sind in der Lage, erfolgreich einen reaktiven Stoß einzugehen. Also sprich, zu reagieren. Gerade haben wir in einem Nebensatz kurz anklingen lassen, dass die Teilchen auch im Gaszustand immer mal wieder aufeinandertreffen und dass sie sich zwischen solchen zwei Stößen mit den mittleren Geschwindigkeiten, die so im Bereich der Schallgeschwindigkeit liegen, bewegen. Sie tun das über eine Wegstrecke zwischen einem Stoß zum nächsten Stoß, die wir mittlere freie Weglänge nennen. Die ist in der Gleichung 42 dargelegt, wonach sie sich ergibt als thermische Energie durch einen Term, der im Wesentlichen etwas mit dem Stoßquerschnitt zu tun hat. Das ist die Größe Sigma in Gleichung 42, die in Abbildung 1.11 auch nochmal visualisiert ist. Wenn wir uns diese Gleichung anschauen, dann sehen wir auch wieder eine Menge Abhängigkeiten darin. Wir sehen zum Beispiel, die mittlere freie Weglänge ist proportional zur Temperatur. Das bedeutet, wenn die Teilchen schneller sind, was sie ja sind bei höherer Temperatur, legen sie längere Strecken zwischen zwei Stößen zurück. Das mag jetzt auf den ersten Blick erstmal ein bisschen gegenintuitiv sein. Der Grund ist aber relativ einfach zu verstehen. Höhere Temperatur bedeutet ja höheres Volumen, also geringere Teilchenzahldichten. Und dann haben die Teilchen eben mehr Platz und können längere Wegstrecken zurücklegen, bevor sie aus Zufall das nächste Mal aufeinandertreffen. Eine weitere Abhängigkeit, die wir in Gleichung 42 sehen, ist, dass die mittlere freie Weglänge umgekehrt proportional zum Stoßquerschnitt ist und der ist seinerseits proportional zum Quadrat des Durchmessers der Teilchen. Das heißt, die mittlere freie Weglänge ist proportional zu 1 durch Durchmesserquadrat. Im Wesentlichen heißt das, sind die Teilchen kleiner, dann gibt es weniger Stöße. Ergibt ja auch Sinn. Wenn sie kleiner sind, dann verpassen sie sich öfters im Raum. Und was wir auch noch an der Gleichung sehen ist, die mittlere freie Weglänge ist umgekehrt proportional zum Druck. Höherer Druck bedeutet also kürzere mittlere freie Weglänge, also mehr Stöße der Teilchen. Ergibt Sinn. Bei höherem Druck haben wir eine höhere Teilchenzahldichte im System und dann treffen die sich natürlich öfter. Damit sind wir am Ende dieser Lehreinheit angelangt. Was wir gemacht haben ist, wir haben zwei komplementäre Ansätze beleuchtet, um eine Zustandsgleichung für den einfachsten Materiezustand, den wir uns überhaupt vorstellen können, zu gewinnen. Die Zustandsgleichung des idealen Gases. Wir haben das einerseits auf Grundlage makroskopisch-phänomenologischer Beobachtungen getan und andererseits auf Grundlage eines statistisch-mechanischen konzeptuellen Modellbilds. Wir sind auf beide Art und Weisen bei derselben Gleichung gelandet und das zeigt uns, dass dieses konzeptuelle Modellbild, das wir uns für das ideale Gas zurechtgelegt haben, im Einklang mit den makroskopischen Beobachtungen ist. Wir können es also ein ganzes Stück weit heranziehen, um uns ein Gas auf Teilchenebene vorzustellen. Das ideale Gasmodell und die Zustandsgleichung des idealen Gases sind in der physikalischen Chemie sehr verbreitet. Bis in höchste Semester hinein werden sie immer wieder darauf zurückkommen. Das zeigt uns, wie leistungsfähig dieses Bild ist. In der Tat können wir das Verhalten vieler Gassysteme ziemlich gut dadurch beschreiben, dass wir sie als ideale Gase annehmen. Und das macht uns das Leben ja sehr leicht, denn die ideale Gasgleichung und das ideale Gasmodell sind sehr einfach. Damit erfüllt das ideale Gasmodell eigentlich hervorragend die Prämissen an ein gutes wissenschaftliches Modell. Es ist sowohl einfach als auch weit gültig. Natürlich werden wir irgendwann an Gültigkeitsgrenzen dieses Modellbildes und der daraus abgeleiteten idealen Gasgleichung stoßen. Das geschieht konkret bei hohen Drücken und niedrigen Temperaturen. Wir haben in unserer ersten Lehreinheit erfahren, wie wir mit so einer Situation dann grundsätzlich umgehen können. Entweder werfen wir unser Modell komplett über den Haufen und setzen ein neues auf, oder wir passen unser Modell durch Korrekturterme den experimentellen Befunden an. Für das Gas wählen wir den zweiten Ansatz. Wir behalten die Grundform der Gleichung des idealen Gases bei und passen sie durch Korrekturterme an, um den Abweichungen Rechnung zu tragen. Dies führt uns zum Modell des realen Gases, das in der nächsten Lehreinheit auf dem Plan stehen soll.